hat, das Brot des Lebens. Und den Text dazu lesen wir aus Matthäus 16, 1 bis 12. Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm. Die versuchten ihn und forderten ihn auf, sie ein Zeichen vom Himmel sehen zu lassen. Aber er antwortete und sprach zu ihnen, des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels wisst ihr zu urteilen, über die Zeichen der Zeit aber könnt ihr nicht urteilen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, doch es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging davon. Und als die Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da dachten sie bei sich selbst und sprachen, das wird sein, dass wir kein Brot mitgenommen haben. Als das Jesus merkte, sprach er, ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viele Körbe voll ihr da eingesammelt habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viele Körbe voll ihr da eingesammelt habt? Wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er es nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Jetzt sind wir gespannt auf die Predigt von dir, Simon, und auf deine Auslegung. Merci.
Spätestens, wenn ich auch noch Klavier spiele und Bass gleichzeitig dazu, so wie der Erik, dann merkt er, wir brauchen Mitarbeiter. Und wenn du mindestens so gut kannst singen wie ich und ich kann nicht so gut singen, dann darfst du gerne auch mal mitsingen oder dein Instrument spielen. Ja. Danke für den Text, Hosi. Es ist ein Text, den ich nicht so kennt habe, ehrlich gesagt. Wo mir so aufgefallen ist, wenn ich gedacht habe, darüber würde ich gerne mal predigen. Kommt uns gewisse Sachen, kommen uns vielleicht ein bisschen komisch vor in diesem Text. Jesus und die Jünger kommen direkt von der Speisung der 4000. Sie sind noch ganz erfüllt von dem, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben. Vielleicht habt ihr Bilder gesehen von der Tour de France. Zu Tausenden sind die Menschen da mit Wohnwagen und in einem Velo da auf Pass raufgelaufen und haben da am Pogacar und dem Jüngergard angeführt. Und jetzt passiert es gleich in Paris. Die Wettkämpfe, ein paar Wettkämpfe fingen ja mitten in der Stadt. Hautnah bei den Stars. Und so ist es auch dann zumal gewesen. Doch die Menschen sind nicht von weit her gekommen, um ihren Star für 10 Sekunden gesehen vorbeisausen, sondern sie sind gekommen, um Jesus zu hören. Um mit ihm zusammen zu sein. Die Freude, der Jubel, der Hype um Jesus. Und die unbeschreibliche Hoffnung, die er versprüht hat, das muss ähnlich gewesen sein wie die jubelnden Fans bei der Tour de France. Aber sie haben ihre Kranken gebracht, ihre Gelähmten, ihre Verkrüppelten, die Blinden, die Stummen, damit Jesus sie geheilt hat. Aber so eine Heilung geht dann nur so 10 Minuten vielleicht oder vielleicht sogar noch weniger. Aber sie sind tagelang bei ihm geblieben. Also sie haben noch mehr von ihm. Und sie haben seine Botschaft zugelassen. Sie haben nicht genug bekommen von dieser hoffnungsspendenden Lehre, die Jesus hatte. 3 Tage lang waren sie zusammen und wieder einmal haben sie nicht einmal Zeit gehabt, ans Essen zu denken. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Beim letzten Mal waren es 5000. Doch Jesus, er merkt, was den Menschen fehlt. Und sagt zu seinen Jüngern, sie sollen ihnen doch zu essen geben. Das war beim ersten Mal auch so. Und sie sagen, wie beim ersten Mal auch schon, wir haben nichts. Ausser 7 Brot und ein paar Fisch. Und Jesus sagt zu ihnen, hört, bringt einfach das, was ihr habt. Bringt einfach das, was ihr habt. Ihr müsst nicht mehr machen. Nur das, was ihr habt. Bring das zu Jesus, was du hast. Und er wird etwas Gutes, er wird etwas Grosses daraus machen. Er nimmt das Wenige, was sie haben. Er dankt Gott und verteilt es allen Menschen. Merkt euch die Reihenfolge, das kommt nämlich später noch einmal. Und dann geschieht das Wunder in der Wüste zum zweiten Mal. Sie werden alle satt und es bleiben 7 kleine Körbe übrig. Beim ersten Mal sind 12 Tragekörbe übrig geblieben. Hier im Deutschen steht das gleiche Wort, Körbe. Aber im Griechischen steht, beim ersten Mal waren es 12 Tragekörbe gewesen, und beim zweiten Mal waren es 12 kleinere Körbe gewesen, solche, die man auf dem Kopf dreht. Und man kann ohne Hände auf dem Kopf balancieren. Es waren nämlich 2 unterschiedliche Mengen von Menschen gewesen. Es waren 2 unterschiedliche Mengen von Körben gewesen. Es waren nämlich 2 unterschiedliche Begebenheiten gewesen. Und alles ist fast so gelaufen wie beim ersten Mal. Und eigentlich hätten ja die Jünger das jetzt begreifen sollen. Oder? Schon zum zweiten Mal passiert das. Aber Jesus tut das Wunder noch das zweite Mal, weil sie immer noch nicht verstanden haben, dass Jesus versorgt. Jesus gibt uns das, was wir brauchen in unserem Alltag. Sowohl geistlich wie auch körperlich. Er, Jesus, ist nämlich das Brot vom Leben. Und jetzt möchte ich dich fragen, warum bist du heute hier? Warum hörst du einem Livestream zu? Oder schaust du eben lieber dem Spektakel von deinem Stuhl oder vom Fernseher aus, ein bisschen aus der Ferne? Es ist ja spannend, selbst den Fans zuzuschauen, die sind ja manchmal verrückt, oder die Säckle, der Velofahrer hinten nachher mit ihren Verkleidungen. Bist du gekommen für ein Spektakel? Für von Jesus ein Wunder zu sehen? Oder bist du wie die 4000 gekommen, um geistliche und körperliche Nahrung von Jesus zu bekommen? Um deinen Glauben zu stärken und dich von dieser Hoffnung von Jesus anzustecken. Und darum sind die 4000 gekommen wegen Jesus. Und am Schluss haben sie ein tolles Bring and Share zusammen gehabt. Das hat man dann schon gekannt. Aber, oder, bist du vielleicht hier heute aus Tradition, weil es eben für einen guten Christ gehört, sogar in der Ferien Gottesdienst gehen. Warum bist du heute da? Und hier fängt unser Text an. Über die Pharisäer und Sadduzäer, die sind auch gekommen. Aber sie sind gekommen, um Jesus zu kritisieren. Sie sind extra von Jerusalem aufgereist. Um zu ärgern. Sie sind nicht jemanden gekommen, weil Jesus Hoffnung und Ermutigung gibt. Sie sind gekommen, weil sie Jesus wollten versuchen. Sie haben gesagt, gib uns ein Zeichen vom Himmel. Gib uns doch ein Zeichen. Natürlich steckt in dieser Frage der Pharisäer so ein augenzwinkender Hinweis auf das Manna. Das Manna, das vom Himmel gekommen ist, wo Gott das Volk Israel in der Wüste versorgt hat. Und das Manna, das hat Mose seine Legitimität gegeben. Als ein Mann von Gott. Das Manna hat den Mose bestätigt als ein Prophet von Gott, von Israel. Als einer der Grössten. Doch der Mose hat am Ende von seinem Leben gesagt, dass nach ihm ein grösserer Prophet als er wird kommen. Und wenn Jesus jetzt, wie Teil vom Volk glaubt hat, der grössere Prophet ist, dann wird er doch wohl auch ein Zeichen vom Himmel machen können. Genauso wie der Mose. Ja, das Manna vom Himmel überkommen hat und so seine Stellung bestätigt hat. Und merkt ihr jetzt die Ironie von dieser Geschichte? Die Pharisäer haben gerade die Speisung von den 4000 mit Brot und Fisch in der Wüste verpasst. Warum? Sie sind eben nicht wegen dem Zeichen gekommen. Sie sind eben wegen dem Zeichen gekommen und nicht wegen Jesus. Vielleicht haben sie sich nicht mit Jesus wollen, unter so vielen Fans gesehen werden. Sie haben nicht wollen ausgesehen wie Swifties oder Jesus Freaks. Und jetzt möchten sie genau das Zeichen sehen, was Jesus wortwörtlich gerade gemacht hat. Brot in der Wüste. Sie versuchen Jesus, sie haben eine kritische Einstellung zu Jesus. Sie stellen Fragen, die seine Glaubwürdigkeit von Jesus diskreditieren. Sie sehen Jesus als Bedrohung für ihren Lebensstil, für ihre Lebensweise. Sie haben Zweifel und sie nähren sie noch dazu. Und sie werden dadurch blind für genau das Wunder, was sie eigentlich gerne selber sehen würden. Und ich denke, dass viele Menschen genauso sind wie die Pharisäer und Sadduzäer. Ein allzu kritisches Mindset gegenüber Jesus verhindert, dass wir uns auf Jesus einlassen können und dass wir genau die Sachen sehen, die wir eigentlich uns so sehr für uns selber wünschen würden. Und Jesus warnt in Vers 6 vor dem Sauerteig der Sadduzäer und Pharisäer. Was ist der Sauerteig? Was ist das? Die Juden war nämlich verboten gewesen, während der Passazeit Sauerteigbrot zu essen. Brot, das ist das, was das Brot aufgeht. Sie haben nur ungesäuertes Brot dürfen essen. Und der Sauerteig ist somit zum Sinnbild geworden für einen gottlosen Lebensstil. Für einen Lebensstil, der nicht nach Gottes Willen ist. Aber das sind ja die Pharisäer und Sadduzäer. Keine andere Gesellschaftssicht hat Gesetz so penibel eingehalten und hat sich so als gottesfürchtig gesehen, wie die Pharisäer und Sadduzäer. Und trotzdem wirft Jesus ihnen vor, dass ihr Lebensstil wie Sauerteig ist. Also gottlos. Sie haben ein gottloses Mindset. Warum? Schau, die Sadduzäer, das ist eine religiöse Gruppe, die sehr pragmatisch war. Also überhaupt nicht schwer, so nüchtern. Sie glauben nicht so recht an die Auferstehung der Toten. Weil sie haben gesagt, ja, die ganze Sache von der Auferstehung und vom jüngsten Gericht und so, das kommt nach den 5 Büchern Mose. Und ihnen ist das viel wichtiger gewesen, die 5 Bücher Mose. Ihnen ist die Einhaltung vom Gesetz von Mose und das Bewahren von der jüdischen von der jüdischen Tradition zu bewahren, von diesem Lebensstil viel wichtiger gewesen als die ganzen erwecklichen Hoffnungen auf das Jenseits. Sie haben der ganzen Apokalyptik und dem ganzen Offenbarungszeug da, von den Propheten und so, dem haben sie keinen grossen Stellenwert gegeben. Sie waren allgemein Wunder gegenüber sehr skeptisch eingestellt gewesen. Ich weiss nicht, aber vielleicht haben sie gesagt, wie viele Christen heute leider auch sagen, ja, dass die Zeit vom Volk in der Wüste, wo Gott Wunder da hat, das ist vorbei. Gott wirkt heute nicht mehr so wie früher. Das war dann. Sie haben sozusagen eine weltliche, ja, man könnte fast sagen, eine säkulare Religiosität angenommen. Und ihnen war vor allem ihre Tradition wichtig gewesen. Und sie haben nicht mehr an einen Gott geglaubt, der sie versorgt. Selbst auf wunderbare Art und Weise. Die Sadduzäer, sie sind vom salomonischen Priestertum abgestammt. Sie waren alles aus gut betuchten, reichen, adeligen Familien gewesen. Und darum sind sie zusammen mit den Pharisäern die wichtigste Partei im jüdischen System gewesen. Und sie haben Politik und Religion ganz stark miteinander vermischt. Sie haben das nicht können voneinander auseinanderhalten. Im Gegensatz zu den Pharisäern, sie waren aber mega positiv eingestellt gegenüber den Römern. der Weltherrscher dann zumal. Und gegenüber ihrem Vasallenkönig, also der hat ja mit den Römern zusammengearbeitet, dem Herodes. Darum sagt der Markus, es seien Herodianer gewesen, die gekommen sind. Das war wie ein Zweckbund zwischen denen. Sie haben die Römer und die Herodianer, also den Herodes, als Garanten gesehen dafür, dass ihre Stellung, ihre Familien, ihren Einfluss behalten konnten und ihren Reichtum sichern konnten. Und die Sadduzäer waren nicht bereit, an Jesus als den Messias zu glauben. Weil sie haben einfach nicht an diese Sachen geglaubt. Sie haben nicht an das Leben nach dem Tod geglaubt. Und trotzdem kommen sie in einer unheiligen Allianz mit ihren Erzfeinden, mit den Pharisäern, den weiten Weg von Jerusalem und versuchen ihn und bitten ihn um ein Wunder. Warum wollen sie eigentlich ein Wunder sehen, wenn sie nicht da glauben? Erstens wollen sie sehen, ob Jesus an den Mose anknüpfen kann, dem grössten Prophet. Und zweitens wollen sie ihn herausfordern, ob er vielleicht ihr säkulares Weltbild durch einen Wunderbeweis doch ein bisschen in Frage stellt. Jetzt sehen wir mal schauen, ob er wirklich ein Wunder tut. Das soll doch mal vorführen, was Mose in der Wüste vorgeführt hat. Denkt ihr, dass sie wirklich ein Wunder haben wollen sehen? Denkt ihr, dass sie wirklich bereit wären, ihre weltliche Lebensweise zu ändern und zu hinterfragen? Die Warnung von Jesus an die Lebensweise der Sadduzäer, das gibt auch uns heute. Sie gibt auch heute mehr denn je. Viele Christen sind so in einen christlichen Traditionalismus hineingeschlüpft. Völlig entleert von der Hoffnung auf das ewige Leben, vom Glauben an einen Gott, der versorgt und dabei manchmal übernatürliche Wege braucht. Entleert von der Erwartung auf einen Messias, der zurückkommt. Ja, von der Auferstehung zu reden, das ist tabu. Und vom Ende der Welt zu reden, das ist unbeliebt. Es läuft doch alles super gut. Die Menschen werden immer besser, sie wissen immer mehr, sie werden immer fortschrittlicher, immer mehr Frieden auf Erden. Sicher. Wer daran glaubt, dass Gott die Welt erschaffen hat, ja, das ist doch kindisch, darüber sind wir hinweg. Was uns bestimmt, ist die Absicherung von unserem eigenen Wohlstand, von unserer Lebensweise, unserer schweizerischen christlichen Kultur und Tradition. Und, wenn wir das eben verlieren, immer mehr die Sorge, dass wir den Einfluss als Christen in der Gesellschaft verlieren. Das ist nicht extra. Es gibt Leute, die meinen, wir machen das extra. Aber das ist das Problem in unserem Licht. Und darum muss auch da jemand hindern säcken und das an- und ausmachen, damit alles wieder funktioniert. Ja, vielleicht wäre das auch mal ein Gebet wert, dass man den Dämon, der in dieser Lichtanlage ist, da. Es ist schlimmer geworden. Ja. Also, lieber nichts Schwärmerisches. Lieber keine Lichtshow. Nichts Extremes machen. Keine extreme Haltungen, die uns zu stark von der Gesellschaft würden unterscheiden. Und wisst ihr, was das Lebensmotto von der Sadduzäer war? Sei tüchtig, dann wirst du dich selber versorgen können. Wer tüchtig ist, der kann selber für sich schauen. Jeder hat sein Glück selber in der Hand. Und das Lebensmotto kann nur eine überhebliche, eine reiche Gesellschaft haben, die nicht mehr an Gott glaubt, der versorgt, die nicht mehr an den Menschen glaubt, der sündig ist und die nichts mehr braucht für sein körperliches und geistliches Wohl. Er genießt das Leben mit dem, was er hat. Ganz anders gesehen als Pharisäer. Aber auch von dem Sauerteig warnt Jesus. Sie waren eine Gruppe, die aus einem einfachen Volk entstammt sind. Sie haben nach dem Lebensmotto gelebt, einem Gerechten wird alles gelingen. Er ist gesegnet von Gott, ihm wird nie nichts fehlen. Sie haben ja die Auferstehung geglaubt, sie haben ja Wunder geglaubt. Sie haben inbrünstig zu kommen vom Messias erwartet und das jüngste Gericht, wo alle Ungerechten, wo über alle Ungerechten wird kommen. Und der Messias wird über sie herrschen und über die Welt herrschen. Und sie haben auch ein politisches Programm gehabt. Der Messias wird uns endlich befreien von dieser unterdrückenden, menschenfeindlichen, von diesem gottlosen Staat, von den Römern. Er wird uns besiegen und er wird uns wirklich frei machen. Wahre Freiheit ist politische und staatliche Freiheit. Sie haben sich gesehen nach einem siegreichen, weltumspannenden, dominierenden, souveränen Reich, einem Reich von Israel. Und der König wird der Messias sein. Und all das ist allein von uns abhängig. Sie haben gemeint, wenn wir uns absolut reinhalten und das Gesetz mehr als genau befolgen, dann wird es passieren. Wenn wir nur richtig glauben, dann wird uns Gott erhören. In allem, was wir verlangen. Dann werden wir wieder Wunder sehen. Dann werden wir wieder siegreich durch die Welt gehen. Und alles Leid wird überwunden werden. Dann werden wir prophezeien. Und es wird geschehen. Dann werden wir Gott sagen können, was wir wollen, und er wird uns erhören, weil wir die Gerechten sind, weil wir die Einzigen sind, die wirklich rein sind und ihm nachfolgen. Und warum fordern sie denn ein Zeichen, ein übernatürliches Zeichen vom Himmel? Weil nur der wahre Messias, der gerechte Knecht von Gott, würde können ein Zeichen machen. Sie wollen ein Zeichen, um an Jesus zu glauben, als ihren Messias. Damit ihr Weltreich von diesem siegreichen, weltüberspannenden und herrschenden Israel, damit das Weltbild bestätigt wird. Sie brauchen ein Zeichen, sie brauchen Wunder, damit die Reinheit von ihrem Glauben, damit ihre Selbstgerechtigkeit sichtbar wird. Es geht ihnen um die Wunder, die sie bestätigen. Es geht ihnen um ihren reinen Glauben. Es geht ihnen um ihre eigene Gerechtigkeit. Aber es geht ihnen nicht in erster Linie um Jesus. Es geht ihnen nicht um Jesus allein, was er versorgt. Mit dem, was sie nötig hat. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Doch es wird ihm kein Zeichen gegeben. Es sei denn, welches Zeichen? Das Zeichen des Jonas. Und er ließ sie stehen und ging fort. Er ignoriert sie einfach. Was ist denn das Zeichen vom Jonas? Der Jona war 3 Tage lang im Bauch vom Fisch, im tiefen Ozean. Und der tiefe Ozean, das ist so ein Sinnbild vom Totenreich. Und Jona ist sozusagen von den Toten auferstanden, wo er lebendig wieder aus dem Fisch rausgespuckt worden ist. Was ist das Zeichen vom Jona? Das Zeichen vom Jona ist das Kreuz und die Auferstehung am 3. Tag. Wenn du nicht ans Kreuz glaubst, an dem Jesus für Sünder gezahlt hat und nicht für Selbstgerechte und nicht für die, die genug glauben, sondern für schwache Leute. Wenn du nicht an die Auferstehung glaubst von Jesus, was das wichtigste Wunder ist, durch das wir ein neues Leben bekommen. Eine neue Identität als ewige Kinder Gottes, die nichts aus ihrer Hand reissen können. Wenn dir das nicht genug ist, das Zeichen, das Wunder, dann werden dir alle Zeichen von dieser Welt nichts helfen. Ein böses, ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Gott gibt das ewige Leben durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und nichts anderes wird uns mehr erfüllen als diese Gewissheit. Auch nicht ein Wunder. Und Jesus warnt die Jünger vor der Lehre von den Sadduzäern und Pharisäern. Und ihre Lehre war ja nicht per se falsch gewesen. Beide haben ja versucht, Gottes Gesetz einzuhalten. Sie haben Gott gesucht. Aber das, was ihr Leben wirklich bestimmt hat, sind ihre gottlosen Lebensmotto gewesen. Du lehrst nicht das, was du lehrst. Du lehrst nicht, nicht, was du sagst, sondern das, was du lebst. Du lehrst nicht das, was du sagst, sondern das, was du wirklich lebst. Schau, du kannst ein guter Christ sein, der konservative, evangelikale Werte vertritt. Du kannst wissen und glauben, dass du ein Sünder bist und allein durch Gnade und durch den Glauben an Jesus Christus gerettet bist. Du kannst dich theologisch interessieren und dir ist vielleicht die reine und wahre Lehre, sola scriptura, sagt man dem, das ist dir vielleicht sehr wichtig. Doch deine wahre Lehre ist nicht, was du am Sonntag sagst, da oben auf der Bühne, oder was du denkst, da unten, wo du da hockst, oder das, was du glaubst, sondern sie zeigt sich in deiner Lebensweise, in deinem Lebensstil, in deinem Alltag. Was vermittelt dein Lebensstil für eine Lehre? Was macht deine Lebensweise für eine Aussage für die anderen Menschen? Das möchte ich euch fragen. Ist es auch Sauerteig wie bei den Pharisäern? Was war es denn bei den Jüngern gewesen? Was hat denn ihre Lebensweise vermittelt? Und hier steht es, Vers 5. Die Jünger machen sich Sorgen. Weil sie kein Brot haben mitgenommen. Sie machen sich Sorgen um die alltäglichen Bedürfnisse. Deine Sorgen, deine Ängste verraten dein Lebensstil, der eigentlich dein Herz regiert. Deine Sorgen, deine Ängste verraten deine Lehre. Sie offenbaren deinen Sauerteig. Vielleicht willst du dir das gar nicht zugeben, vielleicht willst du dir das gar nicht erkennen. Aber analysiere mal deine Sorgen. Was dir bestimmt, ist das, was aus deinem Herz rauskommt. Und deine Sorgen verraten, was das ist. Dann kannst du noch wissen und glauben, was du willst in deinem Kopf. Aber das, was aus deinem Herz kommt, redet viel stärker. Vielleicht hat einer von den Jüngern gesagt, wir sind doch selber schuld. Wären wir gescheit gewesen, dann hätten wir im Dorf Brot gekauft, statt mit den Pharisäern zu diskutieren. Was bewegt der Jünger? Jeder hat sein Glück selber in der Hand. Der andere sagt, nein. Wenn wir Glauben gehabt hätten, wie ein Senfkorn, dann wären wir jetzt nicht hier, ohne etwas zu essen. Was bewegt der Jünger? Es kommt allein auf die Menge von deinem Glauben drauf an. Und beiden fehlt der Glaube, dass Jesus mit dem Brot vom Leben versorgt. Mehr als alles anderes. Um was geht es dir wirklich? So eben, es haben sie gerade erlebt, wie 4'000 Menschen versorgt sie wurden. Wo weder ihr das Glück selber in die Hand genommen haben, noch haben sie besonders stark geglaubt und trotzdem hat Jesus sie versorgt. Weil sie allein Jesus gesucht haben. Ihnen war Jesus wichtig. Das war ihnen genug. Matthäus 16, Vers 8. Als Jesus merkte, sprach er, ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nicht? Erinnert euch nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viele eben Tragekörbe voll ihr da eingesammelt habt. Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viele so Kopftragekörbe ihr voll ihr da eingesammelt habt. Wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Versteht ihr denn nicht, ihr Kleingläubigen? Ich versorge euch, sagt Jesus. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib, mehr als die Kleidung? Das ist die erste Lektion in Matthäus 6, Vers 25, wo Jesus seinen Jüngern gegeben hat in der Bergpredigt. Trachtet nicht nach Selbstgerechtigkeit oder Wunder, sondern trachtet zuerst nach meinem Reich. Trachtet zuerst nach mir und dem, was ich gebe. Und möglicherweise ist der Bericht aus Johannes 6, jetzt gehen wir dort her, genau die gleiche Situation wie aus Matthäus 16. Und lass gut zu, was Jesus dort sagt, ab Vers 30. Johannes 6, ab Vers 30. Ich lese einen halben Vers vorher. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und damit wir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gesehen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern der Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Oh, es geht ja nicht um Brot. Es geht um einen Mensch. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns jederzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus ist das Brot vom Leben. Das ist das, was er immer und immer wieder gesagt hat. Er ist das Brot vom Leben. Und ich habe das auch mitgenommen da. Es ist zwar nicht so ungesäuert, aber dafür halber Preis im Denner. Zum Beispiel dann, wo er beim Abendmahl das Brot genommen hat, Gott Danke gesagt hat. Es gebrochen hat und gesagt hat, dies ist mein Leib. Für euch gebrochen. Und ein paar Stunden später, stirbt Jesus am Kreuz für dich und für mich. Jesus ist das Brot vom Leben. Glaubst du das? Ist das, was deine Lehre, dein Lebensstil vermittelt? Ist Jesus allein so wichtig, so essentiell? Dass er dein tägliches Brot ist. Ich weiß nicht, passiert das bei euch auch beim Znacht? Da kommen die Kinder die Stegen ab und auf dem Weg fragen sie schon, was gibt es heute zum Znacht? Und dann kommen sie runter und sehen den deckten Tisch und dort ist Käse, Gompfi und Brot auf dem Tisch. Und dann sagen sie, oh, es gibt nur Brot. Langweilig. Brot ist langweilig. Weil es so alltäglich ist. Aber Brot ist das, was uns ernährt. Und nicht das Nutella oben drauf. Und gestern Morgen ist mir bewusst geworden, wie wichtig das Brot ist. Ich war auf dem Velo und habe darüber nachgedacht, bin langsam müde geworden, ob ich genug Kohlenhydrat zu mir genommen habe. Kohlenhydrat ist ein Treibstoff für Velofahrer und Ausdauersportler. Auch Stefan Küng und Stefan Bissiger, die müssen in dieser langen Etappe etwas zu sich nehmen. Kohlenhydrat. Velofahrer sollte 90 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde zu sich nehmen. Und das ist viel. Das sind 3 Regeln. Oder 3 Sandwich pro Stunde. Brot ist Kohlenhydrat. Und das ist nichts, was bei uns Freudensprünge auslöst. Es ist recht nicht so ein Vollkornbrot, das alles versaut davor. Aber es dreht durch, selbst in den grössten Anstrengungen. Und viele Christen hätten lieber das da. So ein Kick aus der Dose. Ein Red Bull. Ein Red Bull gibt dir Energie für eine kurze Zeit. Aber dann gehst du wieder in ein Loch hinein. Und es gibt Menschen, die sind Energy Drink süchtig. Wie viele von euch auch kaffeesüchtig sind, gell? Für viele Christen sind Wunder wie ein Energy Drink. Sie hangeln sich von Wunder zu Wunder und hoffen, dass die Erfahrung ihren Glauben wird nähren. Doch das wird nicht passieren. Genauso wenig wie bei den Pharisäern, wo Zeichen gefordert hat. Und genauso wenig wie bei den Jüngern, die sich nur Sorgen gemacht haben um die weltlichen Bedürfnisse. Und ich habe mich selbst ertappt, letztlich, als ich kürzlich mit Gott geredet habe und gesagt habe, oh Gott, ich wünschte mir so sehr, deine Gegenwart mehr zu erleben, deine Heilig, der Heilige Geist mehr zu spüren. Lass doch ein Wunder geschehen. Und dann habe ich mich gefragt und habe mich daran erinnert, Jesus ist doch das Brot vom Leben. Und du hast Jesus. Ist denn dir das nicht genug? Das ist das Brot, das uns trägt. Gebt zu mir und nehmt ein bisschen davon. Schaut, wie es euch ernährt. Das ist das, was uns ernährt, was uns durchdreht. Ja, es ist nicht spannend, aber es ist das, was Kraft gibt. Jesus ist das Brot vom Leben und er wird uns das geben, was wir brauchen, körperlich und geistig. Das kommt dann nachher automatisch und es werden auch Wunder folgen, aber um das geht es nicht. Das Wichtigste zuerst. Und das Erste soll das Wichtigste sein. Und wenn ich im Angesicht vom Tod kein Wunder erleben würde, aber ich hätte das Brot, ich hätte Jesus, dann kann mir nichts passieren. Dann kann mir selbst der Tod nicht von Jesus trennen. Versteht ihr, was das Wichtigste ist? Keiner ist wie Jesus. Keiner ist wie du. Wenn wir hier ein bisschen Energy Drink nehmen, damit ich den zweiten Block vom Lobpreis leiten kann, möchte ich, dass ihr noch einmal darüber nachdenkt. Was bedeutet dir das Brot vom Leben, Jesus? Ist es genug oder braucht es noch mehr?